Ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Woche haben wir uns einen ganz besonderen Start ausgedacht für die neue Folge Dreierkette VBH, weil ich würde sagen, wir starten diese Woche mit einem Spendenaufruf. Wir starten mit einem Spendenaufruf für eine neue Aufnahmesoftware, weil wir heute wieder 20 Minuten gebraucht haben, bis die Aufnahme endlich mal läuft. Hannes, Brian, eure emotionalen Worte an unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie in uns investieren, damit wir in Zukunft weniger Zeit verschwenden müssen für Aufnahmen.
Noah, gib ihm.
Ich bin mental komplett am Ende. Ich sitze hier, Schweiß überströmt. Das ist nass durch meine Tränen und weine vor meinem Rechner. Also eigentlich so fast wie in meiner Bachelorarbeitszeit, nur schlimmer.
Ja, dadurch, dass meine Bachelorarbeitszeit ein bisschen anders war als die von Noah und Valle, dadurch, dass ich ein bisschen chilliger das Ganze angegangen bin, bin ich auch so auf der Seite hier. Aber natürlich folge ich dem Spendenaufruf. Und bitte euch alle, so wie ihr mir geholfen habt, ein WG-Zimmer in Washington DC zu finden, bitte ich euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Dreiecke der VBH, schickt uns ein bisschen Padder, dann investieren wir in eine gute Software. Vielleicht motiviert uns das auch irgendwann mal Recherche zu machen für unsere Folgen, damit nicht nur die
Nein,
Soundqualität
nein,
besser.
nein, 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 Hannes. Nein, nein, psst, keine falschen Versprechungen. Hör auf. Hä, hat dir unsere Community wirklich geholfen, ein WG-Zimmer zu finden? Das wusste ich gar nicht.
Mir haben tatsächlich zwei Menschen geschrieben, die meinem Instagram-Aufruf nicht gefolgt sind, aber unserem Podcast-Aufruf, das fand ich ganz nett. Ich habe nicht durch unsere Community jetzt das WG-Zimmer bekommen, was ich endlich habe, aber ich fand es trotzdem ganz nett, dass sich zwei Leute bei mir gemeldet haben, die gesagt haben: so, oh, ich habe gehört, du suchst noch ein Zimmer, ich habe da einen Kontakt und da einen Kontakt. Wie immer auf der Welt, es ist alles Vitamin B. Seid befreundet mit allen Leuten, die ihr an der Uni kennt, weil es kann sein, dass die irgendwann mal wichtig sind. Muss nur sein, dass euer Kind mal irgendwie in Buxtehude ein Praktikum macht und wenn irgendwie der Weirdo aus dem Jahrgang in Buxtehude wohnt, dann kannst du ihm schreiben.
Aber das ist auch wichtig,
Also sind
ja.
wir alle,
Guter Tipp.
wir sind jetzt
Zeigt
erstmal
auf
alle froh, dass
LinkedIn.
Brian, wir sind jetzt erstmal alle froh, dass Hannes überhaupt untergekommen ist in Washington, damit er doch nicht auf der Parkbank leben muss. Aber ich würde sagen, ich erstelle uns einen kleinen PayPal-Pool-Link und den packen wir in die Shownotes, wie immer. Und
Haben wir eigentlich
wie
niemals was in die
ihr
Shownotes
dürft.
gepackt, wenn wir es angekündigt haben, dass wir es in die Shownotes gepackt?
Natürlich. Immer. Immer.
Natürlich.
Du weißt nur nicht, wo die Shownotes sind, Brian. Und ihr dürft dann alle so viel Geld, wie euch zur Verfügung steht, so viel Geld, wie ihr möchtet, an dieses tolle Podcast-Projekt hier spenden, damit ihr auch in Zukunft unseren klugen Gedanken folgen dürft. Wäre das was?
Das wäre top. Also ich bin ganz ehrlich, ich denke, diese 20 Minuten, die wir jetzt gerade investiert haben, dass es jetzt hier alles klappt, könnten wir natürlich klüger verwenden. Aber mir macht es auch Spaß, Jungs, mit euch hier über WhatsApp-Call, Videocall nebenbei das zu machen. Irgendwie ist es eine Routine geworden. Und es wäre schade, wenn es vorbei ist, aber natürlich wäre das ein Kopfschmerzgrund weniger.
Ja, dann lass uns doch einen Deal abschließen, an dieser Stelle. Wenn wir es schaffen, Geld zusammenzusammeln von unserer Community für eine professionelle Aufnahmesoftware, dann investieren wir die 20 Minuten pro Folge, die wir mehr haben, in Recherche.
Das
Ist das ein Versprechen?
wollte ich doch gerade sagen. Und du meinst, nee, nein, keine
Gewagt.
Versprechen. Ja, aber ich dachte mir, das wäre ein guter Deal. Brian, gehst du nicht mit?
Oder wir überlegen uns einfach noch eine Frage mehr beim Quiz, die cooler noch ist.
Ja.
Die eine Bonusfrage jede Woche.
Oder wir machen wirklich wahr oder falsch jede Woche eine. Das fände ich eigentlich auch mal ganz cool, jetzt mal wirklich hier bisschen brainstormen, dass man jeder muss ne, jede Woche auch neue Rubrikidee, bringt eine Geschichte mit und dann erzählt er die, also irgendeine Fußball-related Geschichte oder was auch immer, und die anderen beiden müssen wahr oder falsch sagen. Also dass man praktisch diese Frage oder diese Fragenart rausnimmt in eine extra Rubrik.
Ich möchte nur, also super Idee, Brian. Also ich verstehe dich, ich höre dich.
Wir sehen dich nur, wir
wir
sind
sehen dich
da.
auch. Das jetzt konstruktive Kritik an diesem Punkt wäre, wir haben es noch nicht geschafft, 6 Monate in Folge, dass jeder pünktlich seine Kolumne einreicht. Wie wäre es, wenn wir erstmal die Sachen hinbekommen, die wir schon machen und dann uns neue Projekte überlegen?
Die Messer
Gut,
fliegen
was heißt
tief.
Neues? Also ich sehe das jetzt nicht so als krasses Projekt, weil das ist ja im Prinzip einfach nur, naja, wie auch immer.
Ja,
Vorschlag ist es
nur, nur.
gewesen, ich sehe den Punkt und wir sehen mal, was es so die
Ja,
nächste Frage gibt.
wir können ja mal abwarten, was an Feedback aus der Community kommt. Vielleicht feiern alle deine Idee richtig hart und dann setzen wir es natürlich um.
Ja, Noah, mein Schatz, sei doch auch gespannt auf das heutige Quiz, was ich natürlich mit viel Liebe und Zuneigung vorbereitet habe. Vielleicht ist da die eine oder andere Geschichte zu wahr oder falsch dabei. Dann wirst du dich safe überrascht fühlen.
Sehr geil, freue ich mich.
Aber bevor wir zum Quiz kommen, erstmal die Feststellung, die mir gerade aufgefallen ist. Kann es sein, dass das die allererste Dreierkette VBH-Folge ist, bei der wir alle drei in drei verschiedenen Städten sitzen?
Muss sein, ja. Doch, ja. Doch, wir waren ja auch mal in Friedrichshain zusammen, also wir waren ja alle mal in Berlin zusammen und haben getrennt aufgenommen.
Ja, stimmt. Ja, eben genau, es waren immer mindestens zwei in der gleichen Stadt, oder?
Mhm. Ja. Ja.
Mensch, Premiere.
Applaus für deine Worte.
Also zur Aufklärung für euch alle da draußen. Hannes sitzt immer noch in Berlin. In seinen letzten Tagen, letzten Stunden genießt er noch die Sonnenstrahlen in der Hauptstadt. Brian ist zurück an alter Wirkungsstätte, wo wir drei uns natürlich alle kennengelernt haben. Zurück in Konstanz. Und ich bin zurzeit auf Durchreise, Heimatbesuch in Ulm im Schwaberländle. Aber Brian, du kannst ja mal sagen, wie ist es denn so jetzt wieder zurück in Konne?
Ja, ich muss sagen, also es war schon irgendwie, das Merkwürdige ist, es ist einerseits vertraut und einerseits überhaupt nicht vertraut. Und das hat mich irgendwie total verwirrt, weil ich auf der einen Seite eben alles irgendwie kannte, ne, ist ja klar. Und dann auf der anderen Seite waren aber schon viele Sachen neu. Also zum Beispiel, dass Leute wie ihr nicht da wart, so, also die engsten Kumpels und so und Freundinnen und Freundinnen nicht da waren. Aber man kennt ja dann doch irgendwie, also so lange war ich ja jetzt auch nicht weg. Das heißt, ich habe auch noch relativ viele erkannt und habe noch mit relativ vielen geschnackt. Das war auch voll schön, muss ich sagen. Aber summa summarum war es schon ein anstrengender erster Tag. Ich bin ja auch noch gestern umgezogen, habe heute nochmal alles eingeräumt und dies, das. Ananas, ne? Da ist so ein Tag schnell rum und man hat viele neue Eindrücke. Und das ist schon, finde ich, besonders.
Aber jetzt musst du doch mal alle aufklären. Du hast neulich mal irgendwie so in einem Halbsatz bei uns in eine WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, ja, ich kann bei mir noch nicht aufnehmen, weil da hat es kein WLAN. Aus welchem Grund hat es jetzt nochmal kein WLAN? Möchtest du es nochmal mit uns allen teilen?
Ja, ist wilde Geschichte. Also bei uns in der Wohnung, beziehungsweise im Keller von dem Haus hat es gebrannt. Und der Brand hat der irgendwie so viel beschädigt, dass sowohl die Heizungsrohre als auch die Telekom-Kabel und TV-Kabel nicht mehr funktionieren. Und dementsprechend gibt es dort kein WLAN, kein heißes Wasser und keine Heizung. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Pain in the Ass und muss dementsprechend hier bei meiner Freundin aufnehmen. Und das ist natürlich zwar auch sehr schön, aber kann natürlich keine Dauerlösung sein.
Ach du Schande, hey. Hoffen wir, dass das bald wieder alles klappt.
Ja, definitiv. Also ich glaube, die sind da schon dran. Ich meine, da wohnen ja einige in dem Haus. Das geht ja jetzt nicht irgendwie über Monate, aber da ist schon echt einiges kaputt gegangen. Ich habe es auch heute gerochen und ich habe wirklich gedacht, das riecht nicht gut. Ich wünsche es keinem.
Wo es mit Sicherheit auch nicht gut riecht, ist bei Hannes in Friedrichshain, weil da riecht es eigentlich nie gut. Hannes Haus live in Berlin alleine noch jetzt, aber ich sehe, du bist ein bisschen von der Sonne angestrahlt. Also ich bin ganz verwirrt. Kann in Berlin die Sonne scheinen?
Ich werde hier gerade von der Sonne gestreichelt. Es ist so schön. Die letzten Tage waren in Berlin auch überragend. Ich habe die Zeit extrem genossen, jetzt ohne euch. Nee, Scherz, ich vermisse euch natürlich jeden Tag. Walle für den Kommentar, dass es bei mir nicht gut riecht. Kriegst du noch eine gescheppert. Aber nee, Leib ist eigentlich ganz gut. Bei der letzten Aufnahme haben wir es ja verraten. Meine Ma ist zu Besuch hier in Berlin gewesen. Wir waren jetzt 10 Tage zusammen mit ihr und meinem kleinen Bruder in Berlin unterwegs. Es hat richtig Spaß gemacht, war richtig, richtig nett. Wir haben extrem viel gemacht, vom Mauerpark bis Prenzlauer Berg. Also war echt ganz nice. So, hat Spaß gemacht. Heute war der Tag ein bisschen anstrengend. Wir sind um 2 Uhr morgens aufgestanden, weil meine Ma um 6 Uhr morgens geflogen ist. Das heißt, sie musste gegen 3 Uhr morgens am Flughafen sein. Flughafen BER ist ja nicht mehr in Berlin Stadt, sondern wir mussten rausfahren. Dann ganz crazy Geschichte, das kann ich kurz erzählen. Meine Ma saß schon im Flieger über Portugal ungefähr und musste dann von Portugal, also vom Luftgebiet Portugal, zurückdrehen bis nach Amsterdam, weil irgendwie den Piloten deutlich wurde, dass sie eine Motorstörung hatten, mit der sie wahrscheinlich nicht bis nach Ecuador gekommen wären. Das heißt, die letzten knappe Stunde, bevor wir jetzt aufgenommen haben, war für die Familie Zehnle richtig anstrengend, weil mein Dad hat so eine App, da kannst du den Flieger verfolgen und dann siehst du einfach, wie der Flieger, wo meine Mama drin sitzt, umdreht, mitten in der Luft und dann gibt es halt keine Nachrichten. Ich habe eine Stunde telefoniert mit irgendeiner Hotline, die waren verwirrter als ich. Ich habe gesagt so, hey, hier, Flug KL751, was ist, warum drehen die um? Und ich so, hä, die drehen um? So, ja, die drehen um, warum drehen die um? Ist da irgendwas? Ich dachte wirklich so, Herzinfarkt oder Baby an Bord, weißt du, also eine Geburt. Und irgendwie hat sich jetzt rausgestellt, es gab ein Problem mit dem Motor und anscheinend war das jetzt wirklich nicht knapp, aber wenn sie noch länger weitergeflogen wären, irgendwann mal mitten über dem Atlantik, wäre nicht mehr viel gekommen, wo sie notlanden hätten können.
Was ist da denn los? Aber das ist ja völlig crazy. Hat sie dann jetzt aber einen neuen Flug bekommen?
Meine Ma fliegt morgen weiter mit demselben Flieger sozusagen. Also auch um 10 Uhr morgens fliegt sie dann los. Bleibt aber jetzt die Nacht in Amsterdam. Da bedanke ich mich bei der KLM für die Übernachtung. Ich musste das auch einmal machen. Ist eigentlich ganz cool, wenn dein Flug abgesagt wird, kriegst du eine Hotelnacht gezahlt, kriegst du Essensvoucher. Klar, das ist nervig wegen der Zeit, die du verlierst, aber fühlst dich eigentlich in der Zeit ganz cool. Also ich fühle mich cool. Ich weiß nicht, ob sich meine Ma cool fühlt. Bevor wir mit dem Inhalt anfangen, würde ich noch kurz über meinen Stadionausflug berichten. Nur ganz kurz, weil es wirklich sehr schönes Wetter war. Ich war im Stadion beim Spiel Hertha BSC. Hertha BSC, wieder Props an die Ostkurve. Meine Ma war zum ersten Mal im Fußballstadion hier in Deutschland, in Europa. Und sie war super beeindruckt von dem Ganzen. Aber das Stadion war richtig gut gefüllt. Und das Wetter war auch phänomenal. Also wir hatten Angst, dass wir so 2 Grad und Regen haben. Aber es hatte angenehme 13 Grad Sonne, Abendsonne, richtig, richtig schön. Ich habe euch ein Video geschickt. Es war echt nice. An der Stelle, Jungs, ihr könnt mich hängen, ihr könnt mich erschießen, wie ihr wollt, aber die Auswärtsfans von RB Leipzig haben sehr, sehr nice Stimmung gemacht. Ich saß da, wo wir immer saßen, Block F2, Reihe 24, und die Auswärtsfans haben richtig nice Stimmung gemacht. Und an der Stelle, Walle, kurze Frage an dich. Die Ostkurve vom Hertha hat ein Lied gesungen, was ich nicht erkannt habe, auf dieselbe Melodie von Asoziale Schalker. Ist dir das bekannt? Also weißt du, was die da singen?
Nee, das ist mir nicht bekannt. Ich überlege gerade jetzt nur, ob wir aus diesem Dreier-Podcast einen Zweier-Podcast machen sollen. Brian, wie wär's? Also eigentlich möchte ich mit solchen Aussagen nicht in Verbindung gebracht werden.
Ich habe auch kurz gedacht, also wenn wir jetzt hier zusammen bei dir gesessen wären, hätte da einer gefangen. Ich meine, Hannes, du saßt, also man muss dazu sagen, du saßt praktisch im Block drinne. Weil du ja an dieser Glaswand neben den Gästefans saßt. Natürlich.
Nein, ich finde nicht, dass wir da näher darauf eingehen sollten. Das sind Aussagen, davon distanzieren wir uns.
Aber das muss man doch jetzt mal kurz erklären. Das ist für mich als Politikwissenschaftler ein klarer Bias, der da vorliegt für mich. Natürlich hörst du da die Fans besser, wenn du direkt an den Fans sitzt. Auch seien es irgendwelche Auswärts, es sind ja sogenannte Fans, weil man Fan nur von einem Verein sein kann. Und RB Leipzig ist ja kein Verein.
Also Jungs, ich habe es ja eingeleitet mit, ihr könnt mich erschießen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Die Stimmung war super nice, und vor allem, was ich jetzt, das könnt ihr jetzt nicht, also natürlich könnt ihr das jetzt auch irgendwie bekämpfen, aber RB Leipzig hat super attraktiven Fußball gespielt, was gegen die Hertha jetzt nicht so schwierig ist, weil Gott im Himmel, Kevin Prinz Boateng kann nicht mehr in der ersten Bundesliga spielen. Der Typ kann keine 3 Meter rennen, kann keinen richtigen Pass machen. Es hat von denen überhaupt keiner gut gespielt, aber RB Leipzig, vor allem Szoboszlai, Junge, können die stabil kicken. Und André Silva kam auch 20 Minuten rein. Ist der gut? Holy fuck, das hat mich echt beeindruckt. Wenn das jetzt Hertha BSC gegen Wolfsburg gewesen wäre, wäre das richtig ein trauriges Spiel gewesen für den ersten Stadionbesuch von meiner Ma. Aber RB Leipzig, muss ich sagen, haben es echt gerockt. Und die Auswärtsfans waren auch nicht schlecht. So, aber wenn wir uns das nächste Mal sehen, könnt ihr mir gerne einen scheuern. Ich wollte es nur gesagt haben, ich sehe eure Gesichtsausdrücke beide so.
Ich weigere mich einfach, die Leute Fans zu nennen, weil du kannst ja nicht Fan von einem Verein sein, der kein Verein ist.
Na, vor allem finde ich es nicht gut, dass der Idiot das jetzt so früh in der Folge gesagt hat. Jetzt schalten alle aus und denken sich, was? Die Kacke höre ich nie wieder rein, weg damit.
Nee, die sagen.
Hannes jetzt erst mit einer Kack-Kolumne hier, mit einer Liebes-Hommage an RB Leipzig. In der moderne Fußball. Ein Scheiß, Alter. Das ist ein Kack-Scheiß. Firmendreck.
Also an alle, die sich gerade fragen, worüber Walle spricht, ich habe eine Kolumne geschrieben vor knapp 3 Monaten. Da habe ich ein bisschen diesen Fall RB Leipzig mir genauer angeschaut und habe feststellen wollen, ob er den deutschen Fußball so sehr schadet. Bei uns auf der Webpage könnt ihr den finden. Link ist wie immer in unserer Instagram-Bio. Oder in den Shownotes. Also ich gebe jetzt zu, ich habe noch nie in die Shownotes geschaut.
Ich weiß auch gar nicht so genau, was die Shownotes sind, aber das ist ja auch egal. Ja. Lass uns doch mal zu einem erfreulicheren Thema kommen, zumindest für 2 von 3 von uns. Es war ja nicht nur Bundesliga am Wochenende, sondern es fand ja auch ein ominöses DFB-Pokalspiel statt. Und jetzt, Brian, it's your stage.
Nee, the stage is yours. Es gab ja den Vorschlag, direkt nach diesem Wahnsinnsspiel eigentlich direkt eine Auffolge aufzunehmen, um diese Emotionen da einzufangen, wie man so schön sagt. Ich glaube, es ist echt ganz cool, dass wir jetzt mit einer Woche Abstand darauf schauen, so ein bisschen das nochmal rekapitulieren. Es war natürlich ein Wahnsinnsspiel. Ich habe wirklich, um ernst zu sagen, nicht in einer Sekunde dran geglaubt, dass Freiburg wirklich dieses Spiel gewinnen kann. Auch nicht in regulärer Spielzeit. Klar war Glück dabei, aber es war einfach für mich, es gab dieses Szenario in meinem Kopf tatsächlich nicht. Und man muss auch dazu sagen, es war einfach eine hammer witzige Zeit danach, weil ich habe dann alle versucht anzurufen. Vor allem habe ich natürlich Hannes versucht direkt anzurufen. Der Kerl hat mich natürlich, warum auch immer, warum auch immer.
Frust.
Aus Frust, wer weiß. Oder aus Lust, abgelehnt. Und,
Schlinge, sehr stark.
Sehr stark. aber ich konnte ihn dann doch noch zu einem kleinen Gespräch hinzwingen, wo ich natürlich meine Schadenfreude über ihn ausschütten konnte. Es war natürlich Wahnsinn, ist ja klar, für so einen Verein. Überraschend natürlich. Und natürlich, wenn man dann auf Twitter oder auf Instagram geschaut hat, haben sich die ganzen Leute mit den Witzen über Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann und den Trainerwechsel von Bayern, wo wir uns ja auch ausführlich unterhalten haben, nicht zurückhalten können. Und das war natürlich wunderschön, dass Freiburg das dazu beitragen konnte.
Ja, also ich bin ja das Gegenteil, the other side of the coin hier. Ich muss sagen, mich nervt es eigentlich gar nicht, dass Bayern ausgeschieden ist. Ich finde, das ist eigentlich ein deutliches Zeichen an die Führungsetage, an Oliver Kahn und an Bratzo, hey, das mit Nagelsmann war jetzt vielleicht jetzt nicht so unfassbar nett. Ich freue mich für Freiburg. Freiburg hat jetzt die letzten zwei Jahre extrem starke DFB-Pokalsaisons hingelegt. Ich hoffe, die schaffen den Einzug ins Finale und vielleicht schaffen sie auch den Titel, denn sie sind von den vier Mannschaften, die noch übrig sind, die einzige, die noch nie den DFB-Pokal geholt hat. Das heißt, ich würde es mir für euch wünschen, für die Breisgau-Brasilianer. Nur an dich. Ich hatte kurz vergessen, dass es Spiel war. Du hast mich achtmal angerufen. Kurz dachte ich, es ist was Schlimmes los, weißt? Ich dachte, Junge, du liegst irgendwie auf der Straße, blutest und wir beide haben dieselbe Blutgruppe. Ich muss dir jetzt helfen. Und dann hast du mir ein Video geschickt. Ich kann dieses Video so beschreiben. Noah spricht einfach so höhnisch, schreit so, ein Drittel, ey, Drittel wird dieses Jahr nicht. Dann dachte ich mir, okay, alles klar, ihm ist nichts passiert. Er will einfach nur kurz auf die Fresse. Aber nee, mich hat es nicht gestört. Ich find's schade, dass Jamal Musiala den Elfmeter verursacht hat mit diesem dummen Handspiel. Hand nicht, Hand bla, im Regelwerk steht, dass es halt Hand ist. Ich finde es schade für ihn, aber wir haben jetzt gesehen, am Wochenende hat sich das wieder alles geregelt. Ja, also ich gratuliere euch, dem SC Freiburg. Und ich finde es für die Bayern-Bosse ein ganz gutes Signal. So, hey, weißt du was, so, man kann jetzt nicht mit dem Fingerschnipsen alles gut machen und Tuchel wird uns jetzt nicht auch das Triple holen, was er jetzt nicht mehr machen kann.
Ja, vielleicht dann nur kurz zur Aufklärung, weil Hannes gerade so ein bisschen abwertend gesagt hat, Handspiel, nicht Handspiel, im Regelwerk steht Handspiel. Ja, da hatten wir noch eine kleine, eigentlich genau, um genauer zu sein, nur Brian und ich hatten noch eine kleine Diskussion im Nachgang zu dem Spiel, weil ich eben einfach wieder mal das festgehalten habe, dass ich habe allgemein ein großes Problem mit dem VAR, ich habe aber auch ein großes Problem mit der Handspielregel, wie sie gerade im deutschen Fußball herrscht. Und ich fand das einfach crazy, weil diese Handspielregelung, wie sie jetzt gerade besteht, das haben wir auch schon mal angesprochen, ist einfach fehlerhaft. Das ist einfach Quatsch, einem Spieler, der wirklich völlig unabsichtlich den Ball dort mit der Hand spielt, wie jetzt in der Situation, das war ja komplett ohne Absicht den Ball mit der Hand gespielt, dann mit der maximal möglichen Sanktion zu bestrafen. Und damit wird halt einfach ein Spiel entschieden mit irgendwie einfach einer unlogischen Regel, weißt du? Du kannst doch, diese Tat wird ja gleichgesetzt, wie wenn er mit Absicht jetzt den Ball mit der Hand weggeblockt hätte, wie es ja auch schon Spieler gegeben hat, die mit Absicht noch einen auf Keeper gemacht haben. Die Tat wird genau gleich bestraft wie die. Und das kann doch nicht wahr sein.
Ja, aber ganz kurz, also ich finde, erster Punkt, du hast ja nicht Unrecht, die Handregel, wie sie gerade praktisch gepfiffen wird, ist wirklich sinnfrei oder gibt zumindest für die meisten keinen Sinn, weil jetzt zum Beispiel jetzt beim Spiel Bayern-Freiburg gab es ja auch wieder so eine Situation von Lukas Höhler, aber ich muss in dem Fall schon sagen, diese unnatürliche Handbewegung von Musiala, der irgendwie seine Arme über 90 Grad über dem Körper hat, ist dann schon irgendwie, finde ich, pfeifenswert und das wäre auch eben vor 20 Jahren gepfiffen worden.
Natürlich ist es pfeifenswert. Es war auch dumm, wie er reingeht, aber es ist einfach kein, es ist doch nicht elfmeterwürdig.
Ja, aber dann reden wir über was anderes.
Kein Elfmeter.
Ja? Dann reden wir über was anderes, denn wir reden ja darüber, ob im Strafraum, wenn was im Strafraum passiert, irgendwie automatisch direkt Elfmeter ist. Das ist ja auch noch
nicht. Nein, ich rede, das ist ja genau das, was ich sage. Das Problem ist die Sanktionierung. Es ist viel zu hoch, es ist zu viel. Ja, Hannes, sprich, wir haben dich unterbrochen, ich weiß.
Ja, ich habe dich unterbrochen. Jungs, wir haben mal gesagt, wir haben hier ein Meldesystem. Ich hatte mich gemeldet hier über Videocall. Nee, was ich sagen wollte, Noah, du hattest ja vorhin erwähnt, dass du als Politikwissenschaftler diesen Bias beachten willst. Du bist gerade unfassbar biased, was die Entscheidung des Elfmeters angeht.
Danke, danke.
Null ist anders. Junge, wenn es andersrum wäre, wenn dein Goat Petersen oder wie heißt der Linksaußen Günther diese unnatürliche Bewegung gemacht hätte, Junge, was ist daran unnatürlich? Er springt und dabei gehen halt die Hände hoch. Keine Ahnung, wie du springst, aber ja, wie springen also, gehen die Balls auch hoch.
Also das ist jetzt, das finde ich wirklich krass. Ich habe noch nie so ein deutliches Handspiel gesehen wie von dem Musiala. No joke.
Nein, es ist kein Handspiel, Brian.
Natürlich Mann, ist es ein Handspiel. Leute, wo ist denn das kein Handspiel?
Digga. Ja, das ist doch Bias.
Nein, das ist doch nicht Bias.
Nochmal, es ist für mich kein Handspiel. Brian, okay. Es ist eine Stopp, ich rede jetzt. Stopp! Es ist eine unnatürliche Bewegung, ja. Es ist eine Vergrößerung der Körperfläche, ja. Aber es ist für mich kein Handspiel. Ein Handspiel ist für mich, wenn jemand wirklich mit purer Absicht den Ball mit der Hand spielt. Aber das macht er ja nicht. Ich habe dir sogar extra das Video in Slow-Mo nochmal geschickt, diese Situation, wo man eindeutig sieht, er dreht ja den Kopf sogar weg, bevor er den Arm an den Körper ranzieht. Und dann berührt der Ball die Hand, wo ich sage, er kann ja gar nicht mit Absicht dahin gehen, weil er sieht den Ball ja gar nicht mehr, weil er ja schon wegschaut. Und deshalb ist es ist einfach Quatsch. Natürlich, laut Regelwerk ist es glasklar, er muss den Elfmeter pfeifen, ohne Frage, nur nochmal, um das hier klarzustellen. Aber ich finde, die Regel, diese Handspielregel ist einfach fehlerhaft und auch die Sanktionierung, also der darauf folgende Elfmeter, ist auch viel zu viel. Das darf einfach nicht sein. Und es ist so schade, dass eben halt so eine Regel wichtige Spiele wie das jetzt entscheidet. Und das ist halt, weil das hat ja am Ende des Tages einfach nichts mehr mit dem Sport zu tun.
Ja, also die Sanktionierung, da bin ich absolut bei dir. Ich finde es auch echt absolut krass, dass irgendwie in so einer Ecke vom Strafraum dann irgendwie mal was passiert, irgendwie ein Zupfer und dann direkt mit einem Strafstoß entschieden wird. Das finde ich auch irgendwie nicht mehr Sinn der Sache. Ja, aber klar, es war auf jeden Fall eben laut Regelwerk ein Handspiel und klar, das ist natürlich möglicherweise ein Bias, mag sein, aber trotzdem finde ich schon, dass es in dem Fall deutlicher war als in anderen Spielen. Habt ihr das gesehen?
Ja, natürlich, ohne Frage, natürlich. Aber ja, das war halt jetzt ein sehr wichtiges Spiel mit Tragweite und deshalb kam das Thema jetzt natürlich nochmal auf.
Ja, klar. Ja. Aber mir gefällt es zu sehen über diesen Videocall, Noah, wie du dabei lächelst, dass, also wenn du darüber nachdenkst, dass ihr weitergekommen seid. Wie gesagt, ich wünsche euch von allem Herzen, dass ihr den Titel holt. Aber ich fand es nur süß, wie du so lächelst, wenn du diese Situation denkst.
Ja, was ist ich? Also, wie gesagt, ich war selber einfach so überrascht und ich muss mal selber hier aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich habe das Spiel so ein bisschen nebenher verfolgt, weil ich noch eben bei einer Freundin übernachtet habe, da in Berlin damals. Und aber so ab der 80. Minute, als noch 1-1 stand, habe ich dann gesehen, okay, da ist ja was möglich. Also irgendwie Verlängerung. Ne? Ich habe ja im Leben nicht dran gedacht, dass eben so ein Glücksmoment wieder kommt. Und als dann diese Entscheidung kam, war ich wirklich 2 Minuten lang so, ich habe mich noch nie, also lang nicht mehr so auf Adrenalin gespürt, ne? Weil dieser Moment, Elfmeter, die Bayern-Spieler machen den Elfmeterpunkt kaputt und dann kommt Lukas Höhler und schießt den einfach unter die Latte wie so ein geiler Hengst, Alter. Da muss man einfach mal loben, den Typen, das ist einfach eine lebende Legende und da freue ich mich einfach, dass der Typ bei uns spielt seit Jahren. Und ja, auch gerade eben diese Unsportlichkeit davor dann nochmal von Pavard, wirklich. Man kann sich auch gut präsentieren bei so einer Niederlage, aber ja.
Ja, das war irgendwie wieder typisch Bayern-like. Also zu dieser ganzen Stopp, Hannes, einen Satz noch. Zu dieser ganzen Geschichte mit Kimmich wollen wir nachher auch noch kommen. Aber das allgemein, sagen wir mal so, Bayern hat sich in den letzten anderthalb Wochen nicht sehr gut präsentiert. So, Hannes, jetzt dein Take.
Okay, ich spreche erstmal dieses Thema Pavard und das Kaputtmachen des Elfmeterpunktes an. Ist es unsportlich? Ja. Würden wir in der Situation, wenn unsere Mannschaft kurz vorm Rausfliegen steht, so handeln?
Weiß ich nicht. Niemals.
Nein. Doch, ich schon.
Nein.
Also ganz kurz, was hat er da am Elfmeterpunkt zu suchen?
Also ich würde zum Gegenspieler gehen und ihm sagen so, hey, Schatzi, du verschießt den jetzt. So, was? Aber das hat man ja, keine Ahnung, das machen viele, also alles chill und dann zu Kimmich, nur zu Kimmich, Jungs. Vielleicht ist es euch nicht aufgefallen, aber normalerweise bin ich einer, der in unserer Gruppe, WhatsApp-Gruppe, extrem aktiv ist. Aber als ihr darüber gesprochen habt, habe ich nichts geschrieben, okay? Weil ich es einfach ein bisschen lächerlich finde von euch beiden, dass ihr euch so darüber aufregt. Ich finde das vollkommen legitim, weißt? Es ist ein Emotionssport und der hat einfach seine, keine Ahnung, Emotionen freien Lauf gelassen, indem er kurz vor den Freiburger Fans gejubelt hat. Ist doch voll okay. Also ich fand es von den Freiburger Spielern so übertrieben, wie die dann lelleckhaft da rumgegangen sind. So, das darfst du nicht. Und dann, ja, komm, so what? Also weißt du was, kannst gleich reden. Wenn es andersrum gewesen wäre, wenn jetzt nach dem 2-1 Höhler zu den Bayern-Fans gegangen wäre und diese Geste gemacht hätte, hätte ich gesagt, so fuck, was ein Idiot, aber was, sei ihm gegönnt. Die haben gewonnen, was, sei ihm gegönnt. Er hat das Recht dazu, alles klar, mach, gib ihm. So, Walle.
Also ich verstehe Emotionen beim Fußball, ich verstehe das alles. Ich hätte die Geste verstanden, wenn es jetzt ein Spiel gewesen wäre, Schalke Dortmund, Hertha Union, solche Geschichten, Gladbach Köln, irgendwie so Bremen HSV, wenn das Spiele sind, die wirklich wo das halt einfach Substanz ist, da gehört das dazu. Aber ganz ehrlich, bei einem Spiel Freiburg gegen Bayern, der SC Freiburg hat den Bayern noch nie was getan. Die Fans vom FC Freiburg haben den Fans vom FC Bayern noch nie was getan. Da bestand noch nie irgendeine Feindschaft. Das ist einfach nur typisch Kimmich, kindisches Verhalten, der, wie wir letzte Woche oder vorletzte Woche auch schon besprochen haben, meiner Meinung nach irgendwas versucht damit zu kompensieren, und das ist einfach nur Quatsch und es ist einfach auch unsportlich. Wenn du in Freiburg 1-0 gewinnst, du hast doch verdient gewonnen, nimm den Sieg mit, ist doch alles gut, fertig. Aber man darf jetzt natürlich nicht sagen, Kimmich ist der Einzige, der solche Geschichten macht. Das ist totaler Quatsch. Da gibt es unfassbar viele Fußballer im ganzen Profisport, die immer wieder solche Geschichten abziehen, und es ist einfach unsportlicher Blödsinn. Ich verstehe das haben wir auch schon mal drüber geredet mit dem Vergleich zu anderen Sportarten wie Handball. Ich verstehe das nicht, warum im Fußball das immer wieder entsteht zu Unsportlichkeiten. Sei es das Elfmeter zurechttreten von Pavard, sei es die Geste von Kimmich in Richtung Freiburg-Fans, sei es aber auch so ein dummer Versuch, eine Schwalbe zu bringen von Adeyemi am Wochenende, Boah. Wo ich mir denke, du bist ja wirklich die geistige Inkompetenz in Person, wenn du versuchst, eine Schwalbe zu machen zu Zeiten eines VAR. Ja, wie blöd darfst du denn sein? Du bist nicht nur unsportlich, du bist auch noch dumm. Deshalb, ich meine nur, interessant zu sehen, dass bei Fußballern der sportliche Gedanke echt immer wieder verloren geht.
Noah, gib ihm.
Darf ich, also ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich die Diskussion auch etwas überzogen fand, was dann wieder drauf, also ich glaube, ich habe dieses Gefühl, dass die Medien sich auch immer wieder so auf das Thema Kimmich so ein bisschen stürzen und ihn dann so ein bisschen niedermachen wollen, jetzt seit dieser Impfgeschichte, und weil er noch nichts geholt hat und weil er immer so verbissen kämpft, aber irgendwie nicht erfolgreich ist, bla bla bla. Das ist, finde ich, so ein bisschen ein totgerittenes Thema mittlerweile. Der Typ ist einfach überambitioniert, der ist überehrgeizig, und manchmal geht es halt bei dem irgendwie auch durch die Decke. Da habe ich auch irgendwie Verständnis, und gleichzeitig ist Fußball auch ein super emotionaler Sport. Was ich halt erstmal zum einen Punkt ein bisschen befremdlich fand, ist, du hast ja gesagt, Höhler hätte das auch machen können. Aber hat er eben nicht gemacht, weil man es eben eher nicht machen muss. Ne? Weil man es sich einfach für sich feiern kann. Da sieht man irgendwie den Unterschied. Erster Punkt, zweiter Punkt, das zu begründen damit, dass vor dem Spiel irgendwie die Zusammenfassung des DFB-Pokalfinals gezeigt wurde, vom Verein aus, nicht mal von den Fans. Das damit zu begründen, ist dann wirklich auch so ein bisschen kindisch. Also sorry, da zeigt sich dann doch schon, wer Freund und Feind ist in dem Fall. Und
ich glaube, das habe ich nicht mitbekommen. Erklär das nochmal mit der Zusammenfassung.
Er hat dann in einem Postmatch-Interview gesagt, wo er angesprochen auf diesen Jubel und auf diese Provokation, das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, weil ich es auch ehrlich gesagt nicht für eine Provokation halte, hat er erklärt, dass eben vor dem Bayern-Freiburg-Spiel in der Bundesliga, also am Samstag, die Zusammenfassung des DFB-Pokalspiels gezeigt wurde von Bayern-Freiburg, wo Freiburg ja gewonnen hat. Und das empfand er wohl als provozierend. Das war wohl die Ursache oder in dem Fall eher der Auslöser für diese Provokation. Und das finde ich dann irgendwie so ein bisschen, da wird dann eben deutlich eigentlich, worum es dann geht. Er ist ein bisschen einfach wieder auch an seinem Ehrgeiz gekratzt worden.
Walle, ich sehe dich gerade ganz verwirrt. Willst du kurz was dazu sagen, bevor ich wieder einen Take dazu gebe?
Ja, nee, nur ganz kurzer Satz dazu. Brian, da stimme ich dir zu 100% zu. Also die Begründung ist ja noch peinlicher als die Jubelgeste.
Ja. Okay, alles klar. Ich finde, also es ist schwierig, hier über Kimmich zu reden, weil ihr beide Kimmich nicht mögt. Ich muss zugeben, ich mag Kimmich auch nur, weil ich Bayern-Fan bin. Ich glaube, wenn Kimmich in der Mannschaft spielen würde, gegen die meine Mannschaft spielt, würde ich den Typ auch absolut unsympathisch finden, eben weil er diesen extrem großen Biss und Ehrgeiz hat, immer zu gewinnen, und das kann manchmal in einfach Unsympathie mutieren. Aber ich frage euch Jungs, es gibt so legendäre Momente von Spielern und Trainern, die vor den Fans der anderen Mannschaft jubeln. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber 2010 war das José Mourinho, 1-0 Inter Mailand gegen Barca. Er geht mit dem Finger zu den Barca-Fans und hält ihn eine Stunde dahin. Oder Adebayor hat bei Arsenal 5 Jahre lang gekickt, schießt mit City ein Tor gegen die und rennt übers gesamte Feld, um vor denen zu jubeln. Oder bei Olympique Marseille, Fekir schießt das Tor, zieht das Trikot aus und zeigt es den Saint-Étienne-Fans. Weil so Sachen, also klar, das sollte vielleicht nicht sein und bla bla bla, aber ich finde, manchmal gehört es dazu. Und ich finde, wie Noah gesagt hat, das Thema wird viel zu hoch gepusht von den Medien, weil sie in Kimmich einfach diesen Scapegoat gefunden haben, ja. Oder diesen Spieler, den sie halt oft kritisieren können. Aber ich fand es voll legitim. Vor allem, also du sagst so, in einem Spiel wie Dortmund gegen Schalke, bei so einem Derby wäre es vielleicht was anderes, aber weißt, die hatten davor verloren gegen die im DFB-Pokal. Für Kimmich ist, das hört sich jetzt vielleicht extrem arrogant an, aber ein Gegner, Freiburg nicht ein Gegner, gegen den man verlieren darf. Deswegen hat dieser Dorn schon sehr tief gesessen. Deswegen finde ich die Geste vollkommen okay.
Und aber das ist doch genau das, was ich meine gerade. Dass die Beispiele, die du aufgezählt hast, das waren große Spiele. Das waren Spiele mit Substanz. Das waren entscheidende Spiele. Das waren Rivalitäten. Macht das doch nicht bei Freiburg. Weißt du, also kein Verein tut der Bundesliga weniger weh oder anderen Vereinen als der SC Freiburg.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Situationsbedingt war das vielleicht in Kimmichs Kopf halt so. Weißt du, die haben uns rausgekickt, so, die haben uns die Chance vom Dribble genommen. Deswegen, wenn wir gegen die jetzt heute gewinnen, dann drehe ich.
Ja, aber die haben sie sportlich rausgekickt und er kann es nicht sportlich nehmen. Und das ist halt irgendwie das Traurige.
Wie gesagt, ich denke, über Kimmich und seine Attitüde hier sprechen ist komisch. Ey, es ist kompliziert, weil ihr den halt Typ einfach nicht leiden könnt.
Ja, aber natürlich. Ich muss jetzt auch noch mal kurz für ihn auch ein bisschen in die Bresche schlagen. Nee, sagt man das so?
Springen,
ja. Wie gesagt, ich finde, dass dieser Typ oftmals, du hast es schon richtig gesagt, Hannes, oftmals so als Sündenbock genommen wird. Das mag er meinetwegen sein, weil er eben der zentrale Mittelfeldspieler ist und der oftmals eben auch als Sündenbock gilt. Aber ich finde, in dem Fall war es dann ein bisschen viel. Und genauso, man hat es ja auch gesehen mit dem Musiala-Streich-Ding. Da muss man einfach auch mal ein bisschen entspannt bleiben. Ja. Ich verstehe da die auch, muss ich jetzt mal auch für die Freiburg-Spieler da unterstützen, da verstehe ich auch die Freiburg-Spieler, dass sie sich aufregen. Sorry, die sind ja genauso emotional geladen. Natürlich kommen die da hin und sagen, hey, halt's Maul. Das ist ja klar. Aber auch Streich hat es wieder am Ende dann einfach gesagt, da muss man entspannt bleiben, mal ein bisschen runterfahren. Ist ein Arschloch-Move, kann man in Frage stellen, ist einfach nicht angebracht, aber dann ist auch wieder gut und dann braucht es auch nicht 5000 Bildzeitungen, Meldungen und Analysen dazu. Und das reicht dann meiner Meinung nach.
Genau, ich finde unsere Analyse von der Thematik ist jetzt auch vielleicht ein bisschen zu lang geworden.
Nee, ich fand es aber spannend eigentlich,
sich ja, damit nee,
auseinanderzusetzen. Ich aber das ist, damit soll es auch genug
sein. Beide hatten keine sein. Ahnung, ich habe mal wieder recht. Deswegen, ich fand es auch spannend.
Genau, ja, so ist das. Ich finde eigentlich viel spannender an dem Punkt zu sagen, ist ja, man muss sagen, wir nehmen heute am 11.04. auf. Das heißt, am Tag des ersten Champions League, was ist denn überhaupt? Viertelfinal Bayern Manchester City. Und dazu muss man jetzt sagen, wenn es heute ganz schlecht läuft und die Bayern verlieren, dann muss man sagen, dann steht Tuchel schon ziemlich auf dem Prüfstand, oder? Also wenn es dann bei der Champions League auch nicht klappen sollte, dann stehen die Bayern-Bosse wirklich mal richtig doof da.
Also ich hab's ja gesagt, als wir damals über diesen Tuchel-Wechsel gequatscht haben, ich hätte es als Thomas Tuchel nie gemacht, weil ich in den ersten 3 Wochen 3 Endspiele vor der Tür hätte haben sollen müssen. Weißt du, also der hat jetzt ein Endspiel verloren gegen Freiburg aus dem DFB-Pokal raus. Wenn die heute gegen City deutlich verlieren, dann ist das auch ein bisschen komisch. Also, weil ich gehe da voll mit ihr mit, wenn heute Bayern auf den Deckel kriegt, wenn Haaland heute mal wieder meint, er muss 4 Tore schießen, dann ist ja anstrengend. Noah, was sagst du dazu?
Aber wer, wenn ich Tuchel hätte, also da, kurz dazu, wer, wenn ich Tuchel hätte, es gewagt, sowas zu machen? Vielleicht wirklich noch Heinkes, weil er den Verein gut kennt. Sorry, Walle, ja?
Nee, ich wollte dir nur zustimmen.
Ich glaube, Tuchel hat auch da die nötige Arroganz zu sagen, ich bin der Richtige. Also das ist bestimmt auch irgendwie das Herzen seines Charakters in dem Fall. Zweiter Punkt, dieses Spiel gegen Freiburg hat ja schon ganz gut gezeigt, dass es schon sinnvoll war, vielleicht Julian Nagelsmann zu entlassen, weil einfach diese Mannschaft überhaupt keinen richtigen Kern verfügt. Jetzt die Frage ist, ob es zu dem Zeitpunkt richtig war, bezweifle ich auch. Aber also ist es auf jeden Fall, existieren spielerische Defizite. Viele Spieler wurden auch nicht wirklich, scheinbar auch nicht wirklich gefördert, entwickelt. Man sieht es ja bei Gnabry, Sané, da hat ja auch irgendwie keine Entwicklung stattgefunden unter Nagelsmann. Und dementsprechend, jetzt im Anbetracht der letzten Spiele, war es wohl schon richtig. Und Tuchel hat da eine große Aufgabe vor sich. Er hätte einfach, glaube ich, mehr Zeit gebraucht. Das war dann wirklich in letzter Minute und da war es wahrscheinlich dann wieder zu spät. Das wird man jetzt heute auch nochmal sehen, wie erfolgreich es dann war. Aber das ist schon der Punkt dazu. Also da haben die Bayern-Posse vielleicht auch einfach doch geschlafen und haben zu lange gewartet. Vielleicht ist das jetzt mal, wenn man die These weiterführt.
Ja, also es ist auf jeden Fall total spannend zu sehen, was da heute Abend passieren wird. Ich weiß gar nicht, ob wir da nachher nach dem Quiz, wollte ich da eigentlich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, als Champions-League-Ausblick. Bleiben wir aber erstmal noch in Deutschland. Und zwar haben wir auch noch einen kleinen Bundesligaspieltag gehabt. Und da habe ich einfach... Um ehrlich zu sein, ich habe nicht viel mitbekommen, weil ich im Urlaub war über das Osterwochenende und deshalb jetzt nicht alle Spiele mitbekommen habe, beziehungsweise ich habe eigentlich gar kein Spiel geschaut. Ich habe mich nur jetzt im Nachhinein ein bisschen informiert, ein paar Highlights angeschaut und zusammenfassend ist mir eigentlich nur aufgefallen, irgendwie hat sich heimlich still und leise Mainz und Leverkusen ziemlich auf die vorderen Ränge buxiert, in der Rückrundentabelle Platz 3 und 4. Adeyemi, komischer Move mit dieser versuchten Schwalbe zur Zeiten eines VAR. Und ich glaube, Bayer Leverkusen hat letzte Woche dem FC Schalke 04 das Rückgrat gebrochen und ein bisschen der Wille ist verloren gegangen. Das sind so ein bisschen so meine Beobachtungen von dieser Woche. Ich weiß nicht, ob ihr noch mehr oder anderes mitgebracht habt.
Ich war live dabei bei diesem Bundesligaspieltag, wie gesagt. Ich war beim Topspiel um 18.30 Uhr. An der Stelle muss ich mich auch echt bei meinem Bruder bedanken und entschuldigen, denn wir saßen am Frühstückstisch mit meiner Mama und meinem Bruder und es ging darum, wann wir loslaufen sollten. Denn wir haben das unser Ritual gemacht, Curry 36 am Zoo und dann zum Olympiastadion. Und ich habe dann gesagt, so ja, lass uns halt um 12:45 hier los. Und dann hat mein Bruder gesagt, so hey, das ist doch viel zu früh, das Spiel ist um 18:30 Uhr. Und ich so, hey, du Trottel, warum ist es um 18:30 Uhr? Ist doch immer stimmt, das ist Topspiel. Also wenn mein Bruder nicht genau geschaut hätte, wären wir da ziemlich dumm dagestanden. Aber ansonsten muss ich auch sagen, habe ich mich nicht so viel jetzt mit dem Spieltag auseinandergesetzt. Nur mit diesem Stadionbesuch, dadurch kann ich halt die anderen Spiele nicht sehen. Also im Nachhinein, denke ich, lasse ich mich von euch beiden jetzt zu dem Spieltag was erzählen.
Ja, also gut, Hannes hat gar nichts mitgebracht. Brian, hast du ein bisschen was mitbekommen?
Ja, ich habe vor allem auch natürlich Freiburg-Bayern als Einzelspiel geschaut diesmal, weil das ist natürlich schon ein besonderes Spiel gewesen. Zu dem Spiel kann ich auch was sagen, aber tatsächlich auch zu den anderen habe ich eigentlich auch wenig dabei. Diese Schwalbe von Adeyemi fand ich auch sehr bemerkenswert. Zumal ist er wirklich so, also der hätte ja sogar weiterspielen können. Es war ja, ne, also er hätte, also ich wirklich, also was ihn da irgendwie ausgesetzt. Und ja, ich meine, diese Entwicklung von Mainz haben wir ja auch vor längerer Zeit mal gehabt, dass es die Tendenz bisher immer noch steigend ist.
Wenn du den Trainernamen in den Mund nimmst, ich schwöre dir bei Gott, Brian.
Nein, ich werde es nicht sagen. Ich erwähne nur, dass ich es mal gesagt habe. So rum. Und ich meine, es ist interessant, da um die Europa-League-Plätze wird es jetzt langsam ziemlich eng mit Wolfsburg, Mainz, Frankfurt, Leverkusen und Freiburg muss sich jetzt so langsam entscheiden, in welche Richtung es da geht. Ne, 5., 4., 3. ist irgendwie alles noch drinne, aber auch eben 6., 7., 8. Also ein bisschen noch zwischendrinne und Union, ja, nicht schlecht, setzt sich da so langsam fest oben in den ersten Reihen. Es ist ja auch wirklich überraschend, wie lange die sich da festhalten. Und natürlich immer Abstiegskampf, es ist unglaublich spannend. Es sieht ja wohl nach einem Dreikampf aus zwischen Stuttgart, Hertha und Schalke mittlerweile.
Weil, ja, man muss leider sagen, irgendwie Bochum und Hoffenheim, die ziehen sich gerade ganz gut aus der Affäre irgendwie. Also die kriegen das irgendwie ganz gut hingedeichselt. Ich habe heute auch tatsächlich mal ein bisschen Zeit in die Hand genommen und habe so ein bisschen, man kann ja bei Kicker, kann man ja den Spieltagsrechner, kann man ja machen, man kann ja quasi jeden Spieltag einmal durchtippen und dann gucken, was am Ende so dasteht. Ich habe möglichst versucht, nicht durch eine Schalke-Brille zu tippen, aber sagen wir mal so, ich habe etwas Schalke-optimistisch getippt.
Ja.
Und am Ende des Tages standen wir mit Platz 16 da, ein Punkt Vorsprung. Deshalb, ich bin noch guter Dinge, dass Platz 16 drin ist, aber zum Thema Schalke, alles, was nur helfen kann, ist der Wille der Mannschaft, weil mehr Wille der Fans können wir eigentlich gar nicht zeigen oder können die Schalke-Fans eigentlich gar nicht zeigen, weil wir unglaubliche Bilder, was wir da aus Hoffenheim, aus Sinsheim gesehen haben, mit über 10.000 Auswärtsfans, wo man nur mal kurz als Referenz sagen muss, bei einem Schalke hatte jetzt in Sinsheim über 10.000 Auswärtsfans und bei jedem einzelnen Hoffenheim-Spiel die komplette Saison waren insgesamt 7.500 Auswärtsfans. Also nur mal so zum Vergleich.
Aber das ist ja auch irgendwie Äpfel mit Birnen vergleichen, aber sorry.
Ja, natürlich, aber also trotzdem, also wenn das halbe Stadion aus Schalke-Fans besteht, ist dann schon nochmal eine Ansage gewesen. Sehr, sehr schade, dass die Spieler das irgendwie nicht mit aufsaugen konnten und dann wirklich, also ich habe nur die Highlights gesehen, aber was ich gelesen habe, muss wohl vor allem in der ersten Halbzeit extrem schwach gewesen sein.
Ja, aber da sieht man halt, dass Fans nicht unbedingt halt dazu beitragen, sage ich mal. Also es ist einfach, es ist der 12. Mann natürlich, aber es ist nicht immer, also der Effekt ist nicht immer gleich da. Das ist wirklich sehr schade und vor allem tut es mir wirklich für die Schalke-Fans leid, die diese Saison ja wirklich Übermenschliches geleistet haben von diesem Trainingsbesuch da, wo ja auch vielleicht auch dieser Effekt war, wo sie dann danach ungeschlagen waren für mehrere Spiele. Da haben wir auch mal drüber geredet, ne? Da haben sie das Training besucht und ein Wahnsinns-Choreo gemacht. Und eben jetzt zu diesem Spiel, wo eigentlich auch hier wieder, das war ja ein 100-Punkte-Spiel mehr oder weniger, und haben sich da von der besten Seite präsentiert.
Big Points.
Ja, man kann das nennen, wie man will. Es war eigentlich ein Must-Win, der nicht stattgefunden hat. Ich meine, es ist immer noch Hoffnung da. Nur irgendwann schwindet halt auch die Hoffnung psychologisch betrachtet und dann wird es ganz schwierig.
Ja, eben. Ich glaube eben, dass diese Hoffnung so ein bisschen verloren gegangen ist mit dem Spiel letzte Woche gegen Leverkusen, wo ihnen halt mal wirklich richtig die Grenzen aufgezeigt wurden. Und jetzt gegen Hoffenheim dann da diese Niederlage, so 2-0. Ich weiß nicht, am Freitag geht es gegen die Hertha. Wir dürfen gespannt sein, auf jeden Fall. Aber eins steht fest, ich glaube, Schalke hat trotzdem einen guten Support auch nächste Saison, wenn sie in die zweiten Liga spielen sollten. Aber ich finde, eigentlich können wir den Bundesligaspieltag an der Stelle. Hannes, möchtest du noch was sagen? Ich hätte sonst den Bundesligaspieltag abgerappt und wäre zu deinem Quiz übergegangen.
Also nee, nur was zu Schalke Support angeht. Ich habe gesagt, Walle, wenn ich nächstes im Oktober wieder hier bin, ich fahre mit dir nach Rostock, ich fahre mit dir nach Dresden, ich fahre mit dir nach Hamburg. Wir fahren überall hin zusammen.
Ja, das ist herrlich, das machen wir alles zusammen. Ja, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der HSV nicht wieder aufsteigt.
Ich meine, das von Pauli.
Ja, gut, das natürlich auch. Aber der HSV steigt ja auch nicht auf, wissen wir ja. Schaffen sie ja eh nie. Ja. Nee, ich würde eigentlich sagen, sonst kann man diesen Bundesliga-Spieltag eigentlich ziemlich gut festhalten mit Adeyemi versucht, den VAR zu verarschen. Kimmich bringt komische Jubelposen und Schalke hat immer noch die besten Fans der Liga. Hannes, kommen wir doch zu deinem Quiz.
Jungs, ihr könnt euch vorstellen, obwohl ich glaube, ihr könnt euch nicht mehr vorstellen, was für ein Thema ich mir ausgesucht habe, aber in meinem Quiz geht es dieses Mal um DFB-Pokal. Ich finde, der DFB-Pokal ist manchmal ein Pokal, den man ein bisschen vernachlässigt, weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, wir müssen das mal aufpeppen. Deswegen, Jungs, meine erste Frage ist, wer ist der All-Time-Torschütze des DFB-Pokals? Ist es A. Lewandowski?
Torschützenkönig, oder was?
Ja. A. Lewandowski, B. Gerd Müller, C. Hannes Löhr oder D. Klaus Fischer.
Wie viele Tore haben die jeweils geschossen?
Sag, du Trottel, darum geht's doch, dass du sollst mir sagen, wie man die geschossen
hat. Ich wollte dich nur prüfen.
Ich gehe auf Klaus Fischer.
Okay. Ich sag ganz klar the GOAT, Gerd Müller.
Es ist richtig, Gerd Müller, der Bomber der Nation, hat 78 Buden geschossen. Lewandowski ist crazy weit weg davon entfernt. Ich glaube, 41 hat er geknipst. Hannes Löhr hatte um die 50 und Klaus Fischer ist der Nummer 3 oder 4. Wie immer. Auch ein Spieler, den ich gar nicht so auf dem Schirm habe, aber ich glaube, der war richtig, richtig gut zu seiner Zeit. So, die meisten Tore sind jetzt abgehakt. Jetzt geht es mir darum, wer hat die meisten DFB-Pokalspiele absolviert? Ist es Oliver Kahn, B. Thomas Müller, C. Franz Beckenbauer oder D. Mirko Votava?
Mirko Rodderbach, ist das irgendwie ein Spieler aus deiner Jugendzeit in Ecuador wahrscheinlich?
Mirko Votava, nicht Borabach, Votava.
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 Ich kenne den nicht, habe noch nie gehört.
Ich auch nicht. Deshalb, was waren die anderen drei? Kahn, Müller,
Becke und Beckenbauer.
Ich glaube sogar Müller, weil der.
Ja.
Also der hat ja so viel durchgehend auch gespielt.
Naja, vor allem Müller war ja auch selten verletzt und spielt ja jetzt auch echt schon verdammt lang beim FC Bayern.
Ich und sag vor Kahn. Allem
Bayern macht ja auch extrem viele Spiele jede Saison im DFB-Pokal, weil sie ja immer eigentlich relativ weit kommen.
Ich sag Kahn, weil der hat auch bei Karlsruhe wahrscheinlich im DFB-Pokal gespielt. Und hat auch eine ewig lange Karriere.
Nee, ich sag Müller.
Aller Jungs, ich dachte vielleicht, kommt ihr darauf, weil man den nicht kennt und es so weird ist, dass ich den mit da aufnehme. Aber Mirko Votava war hauptsächlich beim SV Werder Bremen gespielt, hat mit 70 Spielen die meiste DFB-Pokalspiele absolviert.
Ich dachte, das war eine Finte.
Ja, nee.
Verdammt.
Wollte jetzt einen Joke bringen, darf ich aber nicht bringen.
Wie viel hat Kahn?
Um die 50. Also ich hab die Zahlen recherchiert, aber ich habe immer nur das Ergebnis hinter dem Gewinner. Aber
ich muss das nächste Mal anders machen.
Der Votava war. So, Jungs, jetzt eine ganz crazy Frage. Der DFB-Pokal hieß nicht immer DFB-Pokal. Ich will von euch wissen, wie er denn früher hieß.
Boah, gute Frage.
Ja, warte, wenn du sagst, dann höre ich's.
Also A, Verbandspokal.
Nein.
B, Schlachtpokal.
Nein.
C, Chammerpokal.
Ja, das stimmt.
Bundesturnier deutscher Fußballmannschaften.
Nein, nee, C.
Also, das war früher der Chammerpokal, richtig. Die nächste Frage.
Weißt du, warum der so hieß?
Wie bitte?
Weißt du, warum der so hieß?
Wahrscheinlich wegen dem Herrn Chammer.
Hannes, ich finde, du musst deine Fragen besser recherchieren. Das hätte mich jetzt wirklich interessiert, warum der so hieß.
Kann ich euch
schreiben in die Shownotes.
Das war der erste DFB-Vorsitzende von 1945 bis 1958. Karl Chammer. Aus
Nordrhein-Westfalen.
Alter, crazy, woher weißt du das?
Er hat es gegoogelt parallel.
Spaß, keine Ahnung.
Also, wenn du die Jahreszahlen da gewusst hättest, könntest du mir die nächste Frage beantworten. Ich will von euch nämlich wissen, wann der Chammer-Pokal in DFB-Pokal umbenannt wurde.
Im Zweiten Weltkrieg.
War das A, 1961, B, 1990, C, 1954 oder D, 1943?
1954.
Same.
Jungs, Ich habe es auch nicht geglaubt. Es wurde aber 1943, in der Zeit, wo es in Deutschland richtig unschön aussah und es wirklich andere Probleme auf der Welt gab, wurde der Chummer-Pokal in den DFB-Pokal umbenannt.
Wie sicher sind wir uns da, Hannes?
1000 Pro, das habe ich auf der DFB-Seite nachgeschaut. DFB-Seite ist meine Quelle für das Quiz heute.
So. Krass, 1943, da hatte man nichts Besseres zu tun, als den umzubenennen, oder was?
Anscheinend nicht. So, die letzte Frage, vielleicht kritisiert ihr mich da, aber ja, dann ich wechsle es mal ein bisschen um. Ich will von euch wissen, wahr oder falsch, stand Rapid Wien mal im Finale des DFB- bzw. Chummer-Pokales? Ja oder nein?
Ja, ich glaube schon.
Ja, gehe ich auch mit.
Weil ja Österreich ab 1938 zum Großdeutschen Reich gehört hat, deshalb haben die da mitgespielt.
Dann hast du auch das Jahr schon. Genau, 1938 stand Rapid Wien im Finale des DFB- bzw. Chummer-Pokales. So, jetzt noch das, was wir gesagt hatten, dieses ganz schnelle Entweder-Oder. Seid ihr ready?
Okay.
Also, ja. Ich will von euch als erstes wissen, nimmt ihr Prime Lewandowski oder Prime Suarez? Für mich ist Prime Lewandowski der Lewandowski in den Saisons 2019-2020, wo er den Ballon d'Or hätte holen sollen. Und für mich ist Prime Suarez, der 2015 die Champions League gewonnen hat und den goldenen Schuh im europäischen Fußball.
Prime Suarez. Lewandowski.
So, was?
Ich habe gesagt Lewandowski, Brian hat Suarez gesagt.
Krass, ich bin auch Prime Suarez. Für mich ist Suarez in den letzten 25 Jahren mit Abstand der beste Neuner, den es gab, sogar besser als Benzema.
Nächste Frage.
Alles klar. Ich will von euch wissen, wen nehmt ihr mit? Nehmt ihr Prime Sergio Ramos oder Prime Virgil van Dijk in eurer Mannschaft auf? Prime Sergio Ramos ist für mich der Sergio Ramos zwischen 2010
und... Ich glaube, das musst du nicht erklären, Hannes. Jedes Mal, jeder kann sich denken.
Alles klar.
Ramos.
Ramos. Leute, also ich muss sagen, das wurde auch kontrovers debattiert, die Frage zwischen Ramos und Terry und dass ihr da überraschenderweise Terry genommen hattet.
Nee, Terry ist in meinen Augen der Beste, aber zwischen Van Dijk und Ramos gehe ich auf jeden Fall mit Van Dijk mit. Die Frage kam auf, weil Jamie Carragher mal wieder gepostet hat, dass Van Dijk der beste Innenverteidiger der Geschichte der Premier League ist, wo ich mir dachte, also das ist doch ein bisschen weird. So Jungs, das ist jetzt eine komplizierte Frage. Entweder euer Lieblingsspieler wechselt zur Gegenmannschaft, zum Rivalen, zum Beispiel Walle, wer ist dein Lieblings-Schalke-Spieler of all time?
Das ist eine gute Frage. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich würde sagen, Hövedes.
Also, Hövedes wechselt zum BVB, ihr bleibt aber in der ersten Bundesliga oder Hövedes bleibt dir erhalten, ihr steigt aber ab. Noah, genau dasselbe Beispiel mit Freiburg.
Ganz dumme Frage, Hannes. Ich glaube, da kann ich bei Noah und mir die gleiche Antwort einloggen. Natürlich steigen wir lieber ab.
Okay, Noah, du auch?
Also ich sag mal so, dadurch, dass Freiburg jetzt nicht so eine Konkurrenzmannschaft hat wie Schalke, würde ich lieber drinnen bleiben, weil eben, wenn jetzt irgendein Freiburg-Spieler zu Stuttgart gehen... Hä, natürlich. Wenn jetzt irgendein Freiburg-Spieler zu Stuttgart gehen würde, wir dafür aber... Wenn wir dafür drinnen bleiben würden, wenn wir akut im Abstiegskampf wären, safe so rum, weil es nicht so dramatisch wäre. Ja, es ist halt so, es ist nicht so eine Rivalität da.
Nee, that's what we call a Volksfan.
Ich würde auch lieber, dass mein Lieblingsspieler den Verein wechselt und ich in der Liga bleibe.
Yo, ich meine, ich verstehe, aber ganz kurz, da muss man auch sagen, ich verstehe das bei Walle absolut. Das wäre natürlich traumatisch, wenn so ein Spieler wie Hövedes jetzt da wechseln würde. Aber einfach, du kannst es nicht vergleichen. Der nächstgelegene Rivale für Freiburg ist Stuttgart und also das besteht ja nicht mehr auf Beidseitigkeit.
Es wären die drei Ts, oder? Traurig, drastisch und dramatisch.
Ja, genau die drei wären es.
Also Jungs, das war's.
Das war ein Insider-Gag, den nur die Hörer der ganz, ganz frühen Stunde noch kennen.
Starkes Bisshandel, danke. Hast du gut gemacht, Jelling, war gut. Fand ich vor allem auch wieder mal, ich finde es immer schön, wenn es so ein bisschen einen thematischen Background gibt, also einen thematischen Rahmen. Weil dann hat man auch irgendwie auch direkt die Themen, die man besprochen hat, ein bisschen abgefrühstückt.
Ja, Jungs, dann mache ich nächste Woche wieder, oder?
Gerne.
Jo, gerne.
Sehr gut. Ja, dann lass uns doch mal noch einen kleinen Champions League-Ausblick machen. Und zwar heute Abend steht natürlich das Spiel der Spiele an. Der FC Bayern spielt auswärts oder zu Hause?
Weiß ich nicht mal, muss ich jetzt echt zugeben, das weiß ich nicht. Kann ich kurz nachschauen?
Ja, guck mal schnell nach. Also
nee, FC Bayern. Wie heißt es? Thomas Müller hat ein Video gepostet mit Serge Gnabry, wie die in ihren Anzügen irgendwo hinfliegen. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass sie nicht von der Sebener Straße in die Allianz Arena fliegen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nach Manchester fliegen. Bayern spielt das erste Spiel auswärts.
Also, sehr gut. Bayern spielt heute Abend in Manchester und wird hoffentlich den blonden Wikinger im Sturm der Sky Blues in den Griff bekommen. Und habt ihr denn euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Also bei der Auslösung hatten wir eigentlich alle drei relativ eindeutig gemeint, so dass Bayern eigentlich die besseren Chancen hat, obwohl sie die schlechtere Mannschaft haben, einfach weil sie das mehr Erfahrung mitbringen und irgendwie, Hannes würde sagen, Balls in dem Spiel einfach oft zeigen bei den großen Spielen gegen große Gegner. Aber irgendwie nach dieser ganzen Freiburg-Geschichte, nach der Nagelsmann-Entlassung, ich muss sagen, ich bin etwas skeptischer geworden.
Als der Bayern-Fan in der Runde, muss ich sagen, bin ich crazy skeptisch geworden. Vor allem, weil ich die letzten Tage mit meinem kleinen Bruder unterwegs war. Und mein kleiner Bruder ist der pessimistischste Bayern-Fan, den es überhaupt gibt. der meint wirklich, jede Saison, wir steigen ab. Der ist crazy pessimistisch. Der macht den Fernseher aus, wenn es nach 10 Minuten 0-0 steht. Deswegen bin ich jetzt auch eher negativ gestimmt. Aber ich denke, es ist leider so, dass wir heute ein knappes Unentschieden rausholen. 1-1. Und dann in der Rückrunde macht der Wikinger aus Norwegen seine Sachen und wir verlieren 2-0. Also heute 1-1 und dann 2-0 City. City kommt weiter.
Schwierig.
Brian?
Schwierige Frage. Auch ich muss sagen, also ich habe jetzt zwei Spiele von Bayern gesehen. Also man muss schon sagen, am Samstag waren sie deutlich besser und es hätte auch 4-5-0 ausgehen können. Aber jetzt gemessen an dem DFB-Pokalspiel, was ja vielleicht eher diesen Status eines Champions-League-Spiels hat, weil es ja eher, also ne, also einfach diese Pokalspiele, bin ich gespannt. Ich sehe es auch eher pessimistisch, so wie Hannes, dass es eher dann Richtung Richtung Man City geht. Aber ehrlich gesagt haben sich die Bayern-Spieler bei solchen Spielen eigentlich schon immer zusammengerissen. Also das muss man ihnen wirklich lassen. Und das sind jetzt erfahrene Spieler. Ich glaube, ich tippe auf einen Sieg von Bayern insgesamt.
Ja, in erster Linie hoffe ich aber auch erstmal, dass es ein gutes Spiel wird, weil wenn man sagen muss, so, wir hatten es ja auch schon echt oft besprochen, die Hinspiele bei der Champions League, gerade bei den großen Champions League-Spielen, wenn zwei große Mannschaften aufeinandertreffen, wie jetzt City gegen Bayern, boah, da sind die Hinspiele manchmal wirklich richtig, richtig zäh und das ist dann so ein 1-1 oder 0-0-Geschiebe und es passiert wirklich wenig, weil niemand will irgendwas riskieren. Also da hoffe ich jetzt erstmal auf ein gutes Spiel heute Abend, oder?
Hoffe ich natürlich auch. Also ich denke, es wird die ersten, die ersten 20 Minuten auf jeden Fall richtig zäh. Ich denke, das spannende Spiel sehen wir beim Rückspiel. Aber es werden Tore fallen. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein 1-1.
Naja, also wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was da heute Abend passieren wird. Aber wir haben ja auch nicht nur Bayern gegen City, sondern auch noch die andere Begegnung heute Abend, Benfica gegen Inter. Wo ich glaube, wir alle, nee, ihr hattet, glaube ich, auf Lissabon mal gesetzt, oder?
Genau, aber ich glaube, aus emotionalen Gründen.
Ja, also, auf jeden Fall. Also ich würde natürlich Lissabon gönnen, einfach schon als Veteran. Der Erasmus schon Benfica die Daumen gedrückt hat, wäre es natürlich super geil, wenn Benfica das schaffen würde. Ist, glaube ich, relativ offenes Spiel. Also ist schwierig vorherzusagen. Ich weiß nicht, so oft haben die beiden Mannschaften ja auch noch nicht zusammen gegeneinander gespielt.
Nur ganz kurz, ich frage dich jetzt ganz offen, warum bist du denn eigentlich Benfica-Supporter geworden und nicht Sporting?
Gute Frage. Also gibt mehrere Gründe. Erstens ist der damalige Freiburg-Spieler, den ich sehr mochte und mein Nachbar war, Luca Waldschmidt, zu Benfica gewechselt. Das heißt, es war eigentlich ganz klar, dass ich den Verein von dem unterstützen werde. Und des Zweiten ist es eigentlich schon noch ein bisschen so der coolere Verein in Lissabon, weil...
Erfolgsfan.
Ja, nee, überhaupt nicht. Ohne der Saison nicht mal Meister.
Ja, ich finde es ganz interessant, weil ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo ich mit dir im Fachschaftszimmer saß und jemand aus dem höheren Semester, der sein Erasmus in Lissabon gemacht hatte, gemeint hatte, Sporting ist doch der uncoole Club und der nur gleich, stimmt, ich bin voll der Benfica-Fan.
Vielleicht war es auch so. Nee, aber es ist tatsächlich interessant, Benfica ist der größte Verein der Welt, das wissen die meisten gar nicht.
Da war, glaube ich dir auch nicht.
Was? Also es ist auf jeden Fall einer der drei größten Vereine der Welt. Und
aber es ist nicht der größte Verein der Welt.
Mhm. Ja, gemessen
nur, wir haben alle Laptops.
Schon, weil Benfica so viele Mitglieder, also so viele andere Sportarten noch hat. Auf jeden Fall ist es jetzt, um das kurz zu halten, ist auf jeden Fall ein Club, den man unterstützen kann. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn sie weiterkommen.
Also ich google das gerade mal parallel, weil wir auch schon geschunden wurden dafür. Und man muss sagen, auf Platz 1 ist der FC Bayern München mit 250.000 Mitgliedern, auf Platz 2 Benfica mit 235.000 Mitgliedern.
Der zweitgrößte Verein der Welt.
Naja. Cool, das sind die Spiele von heute Abend. Morgen wird es dann doch nochmal etwas interessanter mit dem italienischen Kracher AC Milan gegen Neapel, wo wir allerdings, also ich bin immer noch der Meinung, dass Neapel das ziemlich eindeutig machen wird, zumindest mal beim Hinspiel, weil sie einfach gerade einen guten Lauf haben und einfach auch krass unterwegs sind diese Saison. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
Ich würde dazu nur sagen, dass beim Liga-Treffen beider Mannschaften AC Mailand 4-0 gewonnen hat. Klar.
Ja, das habe ich auch gesehen, aber ich glaube, SSC hat trotzdem.
Ja, also schauen wir mal. Ich denke, dadurch, dass die meisten Spieler vom SC Neapel, die gerade so gehypt werden, Osimhen und Quaradonna, dadurch, dass sie noch so jung sind und noch nie so big Spiele hatten, vielleicht werden die nervös. Also, es kann sein, dass Milan mit den Spielern mit mehr Erfahrung da sich durchsetzt. Also ich tippe auf den AC Mailand heute Abend. Generell tippe ich auch auf den AC Mailand. Also AC kommt durch.
Also ich glaube, dass es eher Richtung Napoli gehen wird, weil die spielen so eine unglaublich stabile Saison, dass, also die sind ja wirklich sehr, auch gegen Frankfurt haben sie sich ja von ihrer besten Seite gezeigt, wo man hätte vielleicht denken können, ja, sie stolpern, sie werden so hoch gelobt, bla bla bla, aber das ist schon eine extreme große Leistung. Ich glaube, da erinnert jetzt auch nicht dieses 4-0 gegen AC was, da haben die sich vielleicht auch ein bisschen zurückgelehnt und ein bisschen entspannt, um eben für dieses wichtige Spiel zu kämpfen. Und ich glaube, also in so einer Situation, in so einer Saison, wo du so stark bist, da wirst du jetzt nicht irgendwie für so ein Spiel dann plötzlich dich irgendwie ja ein bisschen einen Gang zurückschalten. Also ich glaube, das wird zugunsten von Napoli ausgehen.
Und die letzte Begegnung Real gegen Chelsea finde ich eigentlich auch eine ziemlich geile Partie, weil einfach zwei Vereine mit vor allem einer sehr erfolgreichen Champions-League-Historie. Ich glaube, das Spiel in Madrid geht auf jeden Fall an Madrid. Rückspiel können wir ja nächste Woche besprechen, aber ich glaube, das erste Spiel jetzt in Madrid geht auf jeden Fall an Real.
Ja, safe. Ich meine, es ist jetzt wieder Frank Lampard als Coach installiert worden, das ist ja auch irgendwie, also man versteht nicht so ganz das Management von Chelsea, dass sie jetzt wieder den Coach holen, mit dem es gar nicht funktioniert hat, aber gut. Man wird sehen, was draus gemacht wird, vielleicht bringt es ja ein bisschen für die kurze Distanz was, aber ich glaube auch letztlich wird der Real Madrid die Nase vorn haben.
Ich sag's ganz ehrlich, Jungs, ich sehe neben City und Bayern eigentlich Real Madrid als den großen Favorit auf den Titel. Und ich denke, die werden Chelsea problemlos vom Platz fegen. Kann sein, dass ich mich irre und es irgendeine europäische Fußball-Zaubernacht gibt, aber ich denke, heute geht es 3-0 aus und das Rückspiel geht 2-0 aus. Also ich denke, ich sehe da kein Problem für Real Madrid.
Also Hannes ist da dann doch relativ eindeutig. Nächste Woche werden wir schlauer sein und können ja dann die einzelnen Spiele im genauesten sezieren.
Ja, ganz kurz, ganz kurz, ganz, ganz kurz. Noah, wo guckst du das Spiel morgen? Ich bin ja morgen in Konstanz. Gucken wir im Logans.
Ich habe noch keinen Plan.
Ja, dann guckst du mit mir im Logans.
Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich habe noch keinen Plan.
Ist okay, dann guckst du nicht mit mir im Logans. Kannst du halt
genau.
Bin ich neidisch, schickt mir ein Bild.
Kommt, es kommt aber auch an, ich hab relativ wichtiges Meeting morgen mit mir. Deshalb, mal schauen.
Du hast ein wichtiges Meeting mit dir in der Dusche, oder was?
Ich sage jetzt nichts, ich sag nichts. Ich kann nicht einfach. Vielleicht kann ich, vielleicht kann ich nicht.
Ist okay.
Okay, Brian macht es hier spannend. Öffentlich macht es Brian sehr spannend. Was wir natürlich auch wie jede Woche sehr spannend machen. Abschließende Rubrik für die Woche. Player of the Week. Wer möchte anfangen? Wer hat wen mitgebracht? Komm, ich fange mal an. Ich glaube, ich habe fast noch nie angefangen. Ich habe mitgebracht Moritz Jens vom FC Schalke, der Innenverteidiger, den ich schon ein paar Mal gelobt hat an dieser Stelle, weil er sinnbildlich stand für den Leistungsumschwung in der Rückrunde von Schalke und der aber jetzt schon seit ein paar Wochen verletzt ist und man sieht, er fehlt. Yoshida wird wieder mehr Verantwortung zugetragen. Das tut der Mannschaft nicht gut. Deshalb, es wird Zeit, Moritz Jens, dass er wieder zurückkommt, dass der Kampfgeist und dass vielleicht auch die gute Leistung und die Stabilität wiederkommt. Also ich sehe da eher so ihn in der tragenden Rolle, der uns noch helfen kann, sportlich.
Ich mach weiter.
Hannes, mach weiter.
Ich mach weiter.
Ja, oder? Dann mach du.
Ja, ganz klar bin ich dabei, Herr Lukas Höhler. Unseren Goldboy vom DFB-Pokalfinale, der den Elfmeter da wie ein Wahnsinniger unter die Latte gejagt hat. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte so ein bisschen Panik, als ich gesehen habe, dass Lukas ihn schießt. Aber er hat die schönsten Haare der Liga und er hat auch den schönsten Elfmeter der Liga diese Saison verwandelt.
Ey, da wollte ich gerade sagen, Lukas Höhler, auch ein Spieler, der, ich zahle ihm den Friseurbesuch. Bitte geh mal wieder zum Friseur. Das steht dir auch einfach nicht, guter Mann.
Auch ein Spieler, der nur bei Freiburg, glaube ich, funktioniert.
Er funktioniert nicht. Er hat einen Elfmeter geschossen.
Nee, bitte, Hannes, pack jetzt nicht hier aufs Ende noch so ein Fass aus. Der Brian redet sich gleich noch in Rage. Hannes, wen hast du mitgebracht?
Wie gesagt, ich war ja im Stadion bei Hertha gegen RB Leipzig und durfte dabei zusehen, wie Dominik Szoboszlai die gesamte Hertha-Abwehr komplett auseinandergenommen hat. Vor allem so cool dabei, also Dominik Szoboszlai ist mein Spieler der Woche, weil das sah so gelassen aus, er hatte irgendwie keinen Bock, das war so wie Sané, aber bei ihm hat es halt geklappt. Bei Sané klappt es nicht, bei ihm ist es so, bei Sané ist es so arbeitsverweigerungstechnisch, bei Szoboszlai, der sah so gelangweilt aus, nachdem er drei Spieler ausgetrickst hat, dass er dachte, okay, komm, ich gebe mal den Ball nach hinten. Also das war wirklich überragend, ohne ihn wäre der Stadionbesuch um einiges langweiliger gewesen, deswegen ist er mein Playoff. The week.
Also Szoboszlai, Höhler und Jens, drei Bundesligaspieler diese Woche haben wir für euch als Player of the Week mitgebracht. Das soll es dann auch für diese Woche schon wieder gewesen sein. Jungs, ich sag's euch ganz ehrlich, ich moderiere das jetzt eigentlich relativ schnell und trocken ab, weil ich habe einfach einen Schweinehunger. Es ist 19.30 Uhr, ich habe Hunger.
Ist okay, verstehen wir, weil ich sehe einfach,
ja, oder?
Die Sonne scheint hier in Berlin. Ich glaube, ich gehe noch ein letztes Mal an die Spree, bevor ich mich morgen in den ICE setze nach Konstanz.
Du kannst noch ein letztes Mal unseren Lieblingsdöner essen gehen.
Kann ich nicht, weil ich habe mir vorhin Essen bestellt und es liegt ein bisschen schwer im Magen.
Ah, sehr gut, sehr gut. Ja. Na gut, also Brian, Hannes genießt die Sonne in Berlin. Brian, macht dir noch einen schönen Abend in Konstanz. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, seid ihr beide vermutlich in Konstanz, oder?
Ja. Da müssen wir noch auch in der Gruppe schreiben, wann, denn ich bin Sonntagabend ein bisschen verhindert. Könnte Montag sein.
Easy. Gucken wir mal.
Aber ich freue mich, wir werden zusammen sitzen, denke ich, oder?
Wenn wir beide in Konstanz sind, auf jeden Fall nicht, nee.
stark,
ja, mein Schatz. Sehr
schön. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche.
Macht euch einen schönen Abend, macht euch eine schöne Woche, viel Spaß heute Abend bei dem Champions League Spiel. Ich habe auch schon richtig Bock und bleibt nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank, dass ihr alle wie immer zuhört und tschüss, bis bald.
Ciao.